Ich dir heute mitbringen und dir das sagen. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Sondern Gott ist da. Und er sagt zuallererst, fürchte dich nicht. Ich bin da. Und ich weiß, was du brauchst, was dein Herz braucht. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, du siehst uns und du kennst uns. Du kennst jeden von uns heute Morgen hier. Und auch die, die es im Nachgang dann hören werden, wir erbitten, dass du in deinem Erbarmen, in deiner Nähe, in deiner Liebe uns das wirklich ins Herz legst, dass du das letzte Wort hast und dass du Worte des Friedens zu uns sprichst, dass du, Herr Jesus, alles gegeben hast, auf dass wir Rettung erleben und in der Rettung unterwegs sind, dass wir heil werden. Herr, du weißt, wo wir das in besonderer Weise jetzt, ein jeder heute Morgen hier, wo wir das brauchen. Wo wir wissen, da ist was Unheiles in meinem Leben. Da ist was Unerfülltes in meinem Leben. Da ist Schuld. Da ist Not. Herr, wir bitten, dass du hineinsprichst und hineinwirkst, weil du Worte des Lebens hast. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Du führst heraus und du führst hindurch. Und alles das, was im Finstern lauert und uns in die Finsternis ziehen will, das muss weichen, weil du da bist, Jesus Christus. Und das sagen wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Du bist hier und du bist der Retter. Und du bist der Arzt und du bist der Erlöser und du bist der Befreier. Danke für diesen Sieg. Danke, dass du gegenwärtig dabei bist. Ich lade ein, dass wir aufstehen und das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt doch bitte wieder Platz. Also, wir sind in der Ankunftszeit. Ich weiß nicht, welche Dimension ihr so habt in eurem Herzen, was die Ankunft Jesu betrifft. Das erneute Kommen Jesu. Ob die Bereitschaft täglich da ist, ihn zu empfangen. Denn Weihnachten oder die immer wiederkehrende Erinnerung in der Weihnachtszeit, die uns gut tut, ohne Frage, sie ist eigentlich ein Übungsfeld, wach zu sein für sein Kommen, für sein erneutes Kommen in Kraft und in Herrlichkeit. Das erwarten wir und dem gehen wir entgegen. Und deswegen ist Weihnachten und diese Vergegenwärtigung, dass der große, herrliche Gott seinen geliebten Sohn auf den Weg gebracht hat, dass er wirklich rechtlos wurde, wirklich sich entäußerte, niedrigste Gestalt annahm. Das ist großartig, sollte uns aber daran erinnern, er wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Und deswegen singen wir Loblieder. Deswegen feiern wir sein Kommen. Das Kommen zu erwarten ist bei uns, ich sage es mal vorsichtig, ich kann hier nur von mir reden, manchmal ganz schön an die Seite gedrückt. Mit so vielen Dingen übermantelt, was man denn noch so vorhat. Er kommt schneller, als wir es meinen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Kommen, sein Kommen, nicht irgendein Kommen, sondern sein Kommen, dass wir es erwarten. In der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, war noch eine viel stärkere Erwartung zugegen bei den Menschen, weil sie auf diesen Messias, das jüdische Volk, auf diesen Messias gewartet haben, den Retter, der einen herausholt aus Gewalt, aus Knechtschaft, aus Ungerechtigkeit, aus Willkür. Ganz und gar haben sie das erwartet und diese Ankunft wurde tatsächlich Einzelnen dann offenbart und es wurde in ihnen Wirklichkeit daran zu glauben. Einer, der das so erlebt hat, aber auf dem Weg ins Wanken geraten ist, von dem will ich jetzt lesen. Es steht in Matthäus 11 davon etwas. Matthäus 11, das lese ich von 2 bis einschließlich dem 6. Vers. Ist Jesus der Messias? Die Frage des Johannes und die Antwort Jesu. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihm zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Da ist ein Johannes unterwegs, Johannes der Täufer, der, so hat es der Engel Gabriel sogar über ihm aussagen dürfen, prophetisch aussprechen dürfen, er wird tatsächlich kein alkoholisches Getränk zu sich nehmen. Er wird sich ernähren von Honig und von Heuschrecken und was nicht noch alles. Er wird nicht einen schicken Anzug anziehen, sondern er wird sehr schlicht mit einem Kamelhaar-Mantel oder was wird es gewesen sein, Kleid. Er wird schlicht unterwegs sein. Und er ist der Bote, der vorausgeschickt wird und das Kommen des Allerhöchsten proklamieren durfte. Was für eine Ehre, was für eine Aufgabe, aber was auch für eine Wirklichkeit, auf die Johannes trifft. Er ruft zur Umkehr. Er ruft zur Umkehr und Menschen hören es. Er sagt, tut Buße, kehrt um, hört auf mit dem Leben ohne Gott, hört auf mit dem Leben neben Gott her. Kommt und lasst euch taufen. Also bekennt eure Schuld und lasst euch taufen. Und er ist in Erwartung. Und der Mann, dieser Typ ist echt hart. Der sagt den Leuten nicht irgendwie so was Nettes, sondern er sagt ihnen die Wahrheit ins Gesicht. Die Axt ist schon an den Baum gesetzt. Es wird Streu vom Weizen getrennt. Er spricht ein hartes Wort hinein und versteht es für sich als auch das Erwartende, was kommen wird. Wenn der Messias kommt, wird das passieren. Darüber vergeht einige Zeit. Er erlebt sogar, dass er Jesus selbst taufen durfte, den Sohn Gottes. Und dann passiert auf dem Weg doch etwas, was irgendwo Johannes verunsichert hat und es eine Frage in den Raum wirft, bist du es wirklich oder sollen wir auf einen anderen warten? Vielleicht kennst du so ein Fragen. Bei ihm ist es besonders schwer. Er hat nur ein Dach über dem Kopf gewusst. Johannes hat ein Dach über dem Kopf gewusst, es war der Himmel. Er war ein Wüstenmensch. Er war draußen, er lebte draußen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn so jemand in so ein enges Gefängnis gesteckt wird, was macht das mit einem? Es macht mir Johannes sehr lieb, weil ich merke, Johannes war kein Überflieger. Johannes war kein Überflieger, sondern er ist der krassen Wirklichkeit ausgesetzt gewesen, da wo er einem König, König Herodes, Antipas, danke, gegenübersteht, da sagt ihm, du hast Sünde begangen. Und er wird dafür ins Gefängnis geworfen. Und da und jetzt kommen wir an den Punkt, auf den ich hinaus möchte, sind drei Punkte. Das ist der erste Punkt. Da möchte ich dich einladen, wenn du in einer Situation bist, wo du anfängst zu zweifeln, wo du merkst, hier entsteht etwas in deinem Denken, wo du merkst, es passiert etwas in deinem Herzen, was dich nach und nach verschließt oder die Dinge nur noch in Frage stellt, dann möchte ich dich einladen, jetzt genau hinzuhören. Johannes der Täufer hat Schülerinnen und Schüler gehabt, die ihm nachgefolgt sind, die von ihm gelernt haben. Ja? Und diese Schüler setzt er in Bewegung zu Jesus hin. ich möchte dich bitten, dass du das heute mitnimmst. Dass da, wo du im Zweifel unterwegs bist, auch im Glauben. Da, wo du vielleicht durch ein Scheitern ins Zweifeln gekommen bist, weil du an dir selbst scheiterst, weil du sagst, das kann mir niemand mehr vergeben. Dann lade ich dich ein, von Johannes zu lernen und tatsächlich Menschen zu bitten, für dich vor Jesus einzutreten. Es gibt Situationen, wo ich selbst das nicht mehr kann. In dem Fall, weil er im Gefängnis sitzt. Aber ich bitte dich zu überlegen, wen hast du in deinem Umfeld, der diesen Dienst, dich zu Jesus zu bringen, dich vor Jesus zu stellen und einzutreten. Einzutreten mit den Fragen, die in dem Fall Johannes der Täufer hat. Bist du's oder sollen wir auf einen anderen warten? Es ist ein wichtiges Tun. Es ist ein zweites wichtiges Tun in der Geschichte. In der Geschichte kann es doch möglich sein, denn es ist Auslegungssache, dass Johannes gar nicht in diese Zweifel gefallen ist, sondern dass er merkt, dass bei seinen Jüngern Zweifel aufkommt. Und dass er merkt, jetzt kann ich nicht einfach mit irgendwelchen Worten versuchen zu überführen oder zu vermitteln oder zu erklären, sondern mir bleibt nur, meinen Jüngern zu sagen, geht zu Jesus und seht, was er sagt und vor allen Dingen, was er tut. Vielleicht ist das etwas, was dir hilft, wo du vielleicht mit jemand immer wieder im Gespräch bist, über den Glauben, wo du versuchst, deinen Glauben zu vermitteln, Jesus groß zu machen beim anderen, von davon zu erzählen und du merkst, du kommst an deine Grenzen. Vielleicht ist Johannes der Täufer mit seinen Jüngern an eine Grenze gekommen, in der Situation für sich selbst, aber auch mit seinen Leuten. Und er weiß, nur eins hilft, ich muss sie zu Jesus schicken. Wir gehen in diese Gemeinde, wir treffen uns hier sonntags und darüber hinaus, um das zu tun, uns selbst zu Jesus aufzumachen. Jesus ist überall, das wissen wir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber es ist auch nochmal so ein bewusstes Tun und so sollten wir auch überlegen, wen könnten wir mit einladen, dass er mitkommt, um zu erleben, was Jesus tut. Was tut Jesus? Was tat er damals und was tut er heute? Er schenkt das, was er selbst sagt. Er sagt nicht einfach, ich bin es, sondern er sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Jeder, der einen Durchbruch im Glauben erlebt und Christus Jesus erkennt als Sohn Gottes, er wird von Blindheit befreit, von Verblendung befreit. Verblendung führt zur Blindheit. Wer zu Jesus durchdringt, und das erlebst du nur, wenn du dich ihm auslieferst und sagst, okay, Jesus, ich bin mit meinem Latein und mit meinen Gedanken so schnell am Ende. Ich lege mich einfach dir in die Hände. Und ich gehe mit und bin wach über das, was du tust. Jesus zu erklären, jemand zu Jesus hin zu überreden, es wird scheitern. Erst recht, wenn die Leute deine eigene Situation auch kennenlernen, wo du kämpfst. Aber Jesus wartet darauf und tut gern den Dienst, dass er die annimmt und sie sieht und sie zum Sehen führt, die zu ihm kommen. Die einfach sagen, hier bin ich, Herr, ich will nicht mehr anders, sondern ich will dich erleben, so wie du bist. Und dann passiert es. Dann passiert es, dass dein Aussatz, mein Aussatz Heilung erfährt. Wir alle kennen Bereiche, wo wir eigentlich uns zu den Aussätzigen zählen müssen. Wo wir wissen, da ist etwas, was nicht mehr passt mit diesem liebenden Vater im Himmel, mit diesem Sohn Jesus Christus. Und wisst ihr, das Großartige ist, hier wird von Jesu Seite einfach bezeugt, was im Alten Testament schon bezeugt wurde und was in ihm Wirklichkeit wurde. Er schaut nicht auf den Aussatz, sondern er heilt. Er führt dich auf einen Heilungsweg. Er führt mich auf einen Heilungsweg. Und ich sage euch was, mein Heilungsweg ist noch nicht abgeschlossen. Er wird erst abgeschlossen sein, wenn ich bei ihm bin. Wenn ich bei ihm bin. Er nimmt den Aussatz und führt dich wieder in Gemeinschaft. Gemeinschaft mit ihm. Weißt du, wie sehr Gott sich sehnt nach einer innigen, tiefen Gemeinschaft mit dir? Wie Jesus sich sehnt danach, eine tiefe, innige Gemeinschaft mit dir zu haben? Er brennt danach. Er brennt danach. Und er hält bereit. Er hält bereit, dass das Taube, wo ich taub geworden bin, man kennt das auch im Geschmack, wenn die Zunge taub ist, wenn du keinen Geschmack mehr hast, wenn Erkältung um sich greift, wenn du sagst, ja tolle Suppe, aber ich schmeck nichts. Das Leben wird fade. Es wird geschmacklos. Natürlich kann man sich daran gewöhnen, aber Gott möchte Geschmack in unserem Leben halten und hineinbringen. Er möchte, dass wir als Kinder des Allerhöchsten geschmackvoll unterwegs sind und von etwas erzählen, was so köstlich ist, dass ein anderer, wenn du erzählst, wenn ich erzähle, er förmlich, kennt ihr das beim guten Gericht? Dann ist der so richtig, man freut sich direkt drauf. Das Wasser läuft einem im Mund über. Und da ist noch etwas, das Tote wird auferweckt. Das Tote wird auferweckt. Da, wo du mit Sachen abgeschlossen hast und meinst, das wird nie, nie, nie noch einmal Thema sein in deinem Leben, sage ich dir, Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Und Jesus kann Dinge wirklich erwecklich werden lassen in deinem Leben. Dass das, was gerade noch tot war, zum Leben geführt wird. Und es ist so, dass ich sehe, dass vor allen Dingen er die Armen im Blick hat. Das, was arm ist. Und dazu gehörst du vielleicht auch. Nicht materiell vielleicht, aber vielleicht übertragen gesprochen. Die gute Botschaft in besonderer Weise den Armen zu bringen. Die gute Botschaft den Armen zu bringen. Also, da sind zwei Seiten. Vielleicht der Zweifel bei Johannes selbst oder vielleicht der Zweifel bei den Jüngern von Johannes. Aber vielleicht ist da noch etwas anderes. Jesus sagt, glücklich ist der zu preisen, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Vielleicht ist uns die Botschaft zu milde. Vielleicht ist diese bleibende Liebe uns ja fast manchmal unangenehm, weil er muss doch mal durchschlagen. Er muss doch mal sich zeigen in seiner Kraft. Er musste mal endlich denen, die als Spötter unterwegs sind, zeigen, wer er ist. Und Jesus ermahnt hier förmlich und sagt, Johannes und ihr Jüngerinnen und Jünger, nehmt nicht Anstoß an mir, wenn ich mich entscheide zu lieben. Zu lieben bis in den Tod und darüber hinaus zu lieben. Diese Liebe soll Raum greifen bei uns, bei dir, bei mir. Und ich möchte ablegen, wo in welcher Art auch immer eine Gesetzlichkeit oder ein von mir hineininterpretiertes hineingeht. Jesus lädt ein zur bleibenden Liebe und Gemeinschaft mit ihm. Und wir sollten das feiern und nicht daran Anstoß nehmen. Komm zum Schluss. Wer mit Jesus geht, der wird dem Tod nicht begegnen. Der erste Tod wird ein Hauch sein. Der zweite ist viel entscheidender. Und den wird niemand erleben, der mit Jesus unterwegs ist und unterwegs bleibt. Wer an ihn glaubt als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und ich lade dich ein, das festzumachen, heute. Heute neu festzumachen. Oder zum ersten Mal. Jesus wartet auf dich. Amen.